Ja, das war jetzt Passes On von The Knife. Und ja, jetzt beginnen wir mit der Sendung Axiom. Und zwar ist hier am Mikrofon im Studio Felicia Herrschaft und draußen sind auch wieder einige, die nachher noch in der zweiten Stunde etwas zum Bildungsstreik und der weiteren Entwicklung sagen werden. Die erste Stunde, beginnen wir mit einem Gespräch mit Martin Saar, das wir noch im Rahmen des Seminars Soziologie der Kritik geführt haben. Wir sprechen mit ihm über genealogische Kritik. Das ist auch eine Arbeit, über die er im Grunde promoviert hat, und zwar Genealogie als Kritik. Da geht es mehr um die Auseinandersetzung von Nietzsche zu Foucault. Aber dazu sagt Martin Saar in dem Gespräch eigentlich dann auch einiges und entwickelt ein genealogisches Modell, mit dem auch dann von ihm der Bildungsstreik auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert wird. Und das werden wir dann zur Diskussion stellen. Martin Saar ist am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften in Politologie wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftlicher Assistent. Und er sagt auch jetzt zu Beginn etwas zu seinem Werdegang und wie er sozusagen seine philosophischen Themen entwickelt hat und wie dies auch im Zusammenhang steht mit einem bestimmten Begriff von Kritik.
Kannst du vielleicht erzählen, wie du dazu gekommen bist, dann auch, weil du ja, denke ich mal, auch eher aus der Philosophie gekommen bist, wie sich das Thema jetzt deiner Dissertation Genealogie als Kritik im Anschluss an Nietzsche und Foucault, wie das im Zusammenhang steht, auch dann zu weiteren Themen, an denen du möglicherweise arbeitest.
Das Interesse an dem Dissertationsthema Genealogie entstand bei mir heraus aus dem Interesse am Poststrukturalismus und vor allem an der Theorie Foucaults, die mich immer schon interessiert hat als eine bestimmte Theorieform, die philosophisch-systematische und historische Fragen in Beziehung gebracht hat. Und irgendwann hat mich besonders die Frage interessiert, was für eine Form von Methodik oder Vorgehensweise die Foucault'schen Schriften folgen, weil ich irgendwie gesehen habe, es ist ein anderer Modus des Philosophierens. Also das war für mich immer klar, es ist sozusagen im Inneren der Philosophie eine andere, nicht Standardform, Philosophie zu betreiben, die viel zu tun hat mit einer Art kritischen Intention, die aber keine Theorie der Kritik oder keine kritische Theorie im vollen Sinn ist. Und irgendwann hat mich das interessiert, wie so eine Art Theorie funktioniert, die irgendwie offensichtlich eine kritische Kraft hat, aber darüber nicht die ganze Zeit redet, sondern die ganze Zeit eher redet über Fakten, Geschichten und soziale Prozesse. Und die Dissertation war ein Versuch, das nochmal zu explizieren. Und das war ja jetzt auch nicht besonders originell, das haben ja viele schon gemacht, und auch diesen Vergleich mit sozusagen gängigeren Perspektiven, das war eigentlich eine eingeführte Debatte, die auch spätestens so seit den 90er Jahren in dieser Konfrontation Frankfurter Schule oder kritische Theorie versus Poststrukturalismus eingeführt war, aber ich wollte das nochmal sozusagen grundsätzlich nachverfolgen, was für eine Art von philosophischem Vorgehen hier vorliegt. Und der Bezug zu Nietzsche hat sich dann relativ schnell aufgedrängt, weil mir klar war, dass in dieser Frage, wieso sollte die Philosophie auch offen sein für die historische und die kritische Perspektive, Nietzsche ganz klar das Vorbild ist. Das ist ja für viele, die Foucault lesen, auch ganz manifest. Er sagt es ja auch oft genug. Aber ich fand's bis dahin immer noch nie so ganz klar, wie diese Übernahme dieser Motive funktioniert. Und daher hat mich irgendwann im Prinzip nur die ganz kleine Frage interessiert, wie betreibt man eine historisch aufgeklärtische kritische Philosophie, wie Foucault sie beschreibt? Wieso ist das sozusagen eine Erbschaft aus dem 19. Jahrhundert? Und wieso ist Nietzsche der Ahnherr dieser Tradition? Und das war aber in der Tat eine rein sozusagen innerphilosophische Fragestellung sozusagen, die nach der Form eines bestimmten Philosophierens, das in meinen Augen kraftvoll ist, aber nicht Standard, also nicht den gängigen Vorstellungen von dem, was jetzt praktische oder auch sonst wie normative Philosophie sein könnte. Ich habe danach die Dinge so ein bisschen auch jetzt versucht anzuwenden, eher auf sozialwissenschaftliche Fragestellung oder jetzt durch den Kontext hier am Fachbereich, der ja für mich mit einem Disziplinenwechsel verbunden war, hat sich jetzt die Frage nochmal ergeben, wie lässt sich das jetzt auch mit anderen sozialwissenschaftlichen Projekten in Verbindung bringen? Und der Sozialphilosophiekritik oder Macht- und Kritik-Text geht so ein bisschen, glaube ich, stärker in die Richtung, dass klar wird, dass natürlich auch andere Formen des Wissens und nicht nur die Philosophie selber solche Effekte zeitigen kann. Und dass das Interessante an genealogischem Philosophieren ist, dass es irgendwie unreine Form des Philosophierens ist, die also auch Impulse aus den Sozialwissenschaften aufnehmen kann. Und jetzt die neueren Projekte bei mir beziehen sich jetzt eher nochmal auf die Theorie Vorgeschichte. Ich arbeite ja jetzt über Spinoza, das kommt ja mal in dem Macht- und Kritiktext so kurz vor, weil mich jetzt nochmal interessiert, wo diese Idee der konstitutiven Macht oder der sozusagen Pluralisierung der Macht herkommt. Und da ist für mich jetzt Spinoza auch allein geistesgeschichtlich eine ganz wichtige Referenz geworden. Das lässt sich jetzt nicht ganz so leicht auf politische, soziologische Fragen anwenden. Aber bei mir ging es nochmal darum, nachzuverfolgen, wo bestimmte Motive, die heute in meinen Augen in kritischen Philosophien oder kritischen Theorien eine Rolle spielen, herkommen und was die sozusagen für eine Theoriegeschichte oder eine Herkunft haben. Und da ich immer glaube, dass es nützlich ist, die Herkünfte zu kennen, weil auch die Herkünfte was über den Wert auch mit aussagen, war das im Prinzip für mich eine ganz folgerichtige Frage, Weiterverfolgung jetzt über Nietzsche, jetzt als im Hintergrund von Foucault sogar noch zurückzugehen zu den Theorien, die da wahrscheinlich noch im Hintergrund liegen oder sie zumindest motiviert haben. Aber es stimmt, also es war ein Weg von den rein philosophischen Fragen zu welchen, die sich eher auch verhalten können zu den Fragen sozialwissenschaftlicher Kritik oder auch sozialwissenschaftlicher kritischer Theorie. Aber auch das bleibt sozusagen immer rückgebunden an eine geistesgeschichtliche oder theoriegeschichtliche Perspektive.
Und in welcher Weise würdest du dann sagen, was ist denn die Herkunft der Macht zum Beispiel? Wie findet sich das dann eigentlich in verschiedenen Texten? Gibt es so etwas wie die Herkunft der Macht?
Es gibt natürlich eine Herkunft des Machtbegriffs oder der Machtbegrifflichkeiten. Also das ist ja in der Hinsicht interessant, dass man sich fragt, ab wann reden wir davon, dass Gesellschaft in erster Linie ein Phänomen oder eine Angelegenheit der Macht ist. Und da ist es mir nicht ganz unwichtig zu sagen, das hat das 20. Jahrhundert nicht erfunden, das hat auch die moderne Sozialtheorie nicht erfunden, sondern so reden wir im Westen und in der abendländischen Geistesgeschichte schon ganz lange. Und da ist für mich wichtig, dass tatsächlich wahrscheinlich die Ursprünge oder die ersten Quellen dieser Redeweise so mehr oder minder in der aristotelischen Metaphysik liegen, dass die Begriffe des Vermögens oder der Dynamis hier eine gewisse prägende Kraft haben, was dann in der Theologie eine relativ große Rolle spielte. Und dass wir dann seit der Philosophie der frühen Neuzeit eigentlich terminologisch klar von Macht oder von Power bei Hobbes ganz am Anfang sprechen oder Potentia bei Spinoza und das sozusagen präfiguriert, was wir bis heute denken, was Macht sein kann, nämlich etwas, was einerseits verhindert und andererseits ermächtigt und ermöglicht. Und dass deswegen die Fragen, die wir ja oft so stellen nach dem modernen Machtbegriff oder Macht bei Foucault oder bei Bourdieu oder bei Poulantzas, im Prinzip beruht auf einem also relativ mächtigen begrifflichen Vokabular oder Dispositiv sogar, das uralt ist und das wir verstehen sollten, wenn wir verstehen wollen, was wir heute sagen, wenn wir über Macht sprechen.
Wollt ihr
dazu
etwas sagen?
Das sind ein paar Fragen. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt kommen soll oder passt.
Konkret. Hast du eine Rückfrage?
Ja, ich würde noch mal einhaken wollen bei dem Verhältnis von Foucault und Nietzsche halt zur Genealogie, weil in dem Text, also in dem Text von ihnen genealogische Kritik, das relativ gleich erscheint und mir das ein bisschen problematisch erschien, dass Nietzsche zum Beispiel stärker halt auf den Leser auch wirklich fokussiert und es stärker halt wirklich auch durch den Text, also die Art, wie der Text geschrieben ist, halt irgendwie sozusagen provoziert und dass mir bei Foucault das nicht so ganz einleuchtend war und vielleicht, ob Sie dazu nochmal irgendwas sagen können zu diesem Verhältnis.
Ja, nee, das ist ein berechtigter Einwand. Ich versuche manchmal, um der Pointe willen, das relativ parallel zu konstruieren. Also ich sage, Genealogie bei Nietzsche und Foucault folgt einem ähnlichen Grundmuster Und da habe ich ja immer diese drei oder vier Punkte, dass ich erstens sage, beides sind historisierende Verfahren, beide setzen beim Subjekt an, beide sind machtorientiert, machttheoretisch artikuliert und beide haben ein bestimmtes Set an Stilmitteln oder rhetorischen Mitteln zur Verfügung. Und ich würde sagen, auf der generellen Ebene ist es auch richtig zu sagen, wenn Genealogie nur das ist, dann teilen die beiden sozusagen ein Vorgehen. Dass man jetzt nochmal sagen müsste, die Unterschiede beginnen natürlich auf allen drei Ebenen. Also Nietzsche ist natürlich viel weniger realhistorisch interessiert als Foucault, der ja in den Archiven gewühlt hat und fest davon überzeugt war, dass er sozusagen auch alternative, korrekte Historien schreibt. Dass die Machtbegrifflichkeit bei Nietzsche viel stärker auch so mit psychologischen Überlegungen zusammenhängt, als es beim Antihumanisten und Antipsychologisten Foucault der Fall war. Und auch, dass die Textformen sich relativ klar unterscheiden. Das würde ich jetzt alles zugeben. Ich würde nur sagen, auf dieser allgemeinen Ebene, dass sozusagen in den Grundentscheidungen, wie schreibt man diese Philosophien, da würde ich sagen, folgen sie in der Tat so etwas wie einem Modell, das sich dann aber nochmal ausdifferenziert. Dass gerade diese rhetorischen Fragen sich stark unterscheiden, das ist richtig. Also man würde ja sagen, die Foucault-Texte sind viel weniger ja, auch persönlich adressiert und damit so leserbezogen. Aber ich würde sagen, weniger nur auf der Oberfläche. Ich würde sagen, so wie die Texte geschrieben und gemeint sind vielleicht sogar, sind sie adressiert. Also so verstehe ich auch diesen Interventionscharakter. Selbst das Buch Überwachen und Strafen, wo der Leser ja nie vorkommt, als ob es den nicht gäbe. Ein Buch über das 17., 18., 19. Jahrhundert. Andererseits ist es doch klar, alles, was hier steht, soll direkt sprechen zu Leuten, die in den Antijustizsystemkämpfen verwickelt sind. Und zwar 1975. Und ich würde sagen, das ist nur eine verborgenere Form der Adressierung oder der Leserimplikation, die nicht ganz so explizit ist wie bei Nietzsche, aber die besteht. Also das wäre da meine Lese- oder meine Interpretationsbehauptung. Aber da könnte man jetzt sagen, das verschleift den Unterschied in der Textgattung. Aber ich würde es erstmal verteidigen, dass es sozusagen ähnliche Adressierungsstrukturen sind.
Also interessant ist ja bei Nietzsche diese Ansprache, ja. Die so direkt ist. Also obwohl der Nihilismus propagiert wird, ist der Nihilismus ja eine Verneinung dessen, was dann das Menschsein bedeutet, weil man am Menschen leidet. Inwiefern ist genau diese Darstellung dann auch eine Möglichkeit, um eine genealogische Kritik eigentlich zu üben, mittels eines Textes, dieser Ausdrucksgestalt?
Ich stelle mir das ja so vor, dass die Genealogen relativ genau wissen, an wen sie diese Texte adressieren. Und manchmal wird das auch sozusagen in die Texte reingeschrieben, das ist bei Nietzsche in der Tat eher der Fall. Aber ich würde sagen, in anderen Fällen werden die Texte einfach präsentiert mit diesem Publikum in view sozusagen. Und Sexualität und Wahrheit 1 für mich funktioniert genauso. Foucault wusste ganz genau, wen er meint, nämlich seine Zeitgenossen und seine Schüler, die geglaubt haben, dass man mit der Hilfe von marxistischer und freudianischer Theorie die Sexualität befreien kann. Und für diese Leute, an sie gerichtet, schreibt er diese Kritik der Wahrheitsfähigkeit des Sex, sagen wir mal. Und damit ist klar, dass er meint, dass die Art von Geschichte, die er schreibt, genau diese Überzeugung unterminiert, die in seinen Augen dominant waren. Und das hängt, glaube ich, auch noch mit anderen Theorien in der Zeit zusammen. Da ist ja auch so diese Psychoanalysekritik von Deleuze-Guattari steckt da relativ stark auch im Hintergrund, teils als Verbündeter, teils als Gegner. Und ich würde es so verstehen, dass die Genealogen sich aus ihrer Zeit oder aus den Überzeugungen der Zeit eine Ecke, ein Element, einen Ausschnitt aussuchen und den durch Historisierung anders oder neu oder umbeschreiben. Und dass der kritische Effekt in dieser Umbeschreibung liegt, weil sie uns etwas anderes zeigen an der sozialen Realität, die wir teilen. Aber auch da würde ich sagen, es funktioniert nur, wenn genug Leute diese Texte lesen und um den Genealogen oder die Genealogin herum gruppiert sind, die sich davon provozieren lassen. Und uns provoziert die Genealogie des Christentums nicht mehr, weil wir nicht daran glauben. Foucault dachte, die 1960er, 70er Franzosen glauben tatsächlich an die Befreibarkeit der Sexualität. Deswegen kann man ihnen genau an diesem Punkt nachweisen, dass sie hier Strukturen auf den Leim gehen, die sie selbst nicht durchschauen. Und da würde ich sagen, wie Nietzsche, der glaubte, man kann den frommen Zeitgenossen vorrechnen, dass das Christentum aus trüberen Quellen stammt und fischt, als es ihnen recht sein kann.
Ja, also da wäre ja eigentlich der Übergang zu Marx auch interessant, weil Marx es ja auf eine bestimmte Art und Weise auch anspricht, dass die Religion das Opium ist des Volkes. Also um es jetzt mal ganz platt zu sagen, Rossier greift das auch wiederum auf, aber nochmal aus einer anderen Perspektive. Aber kann man dann Nietzsche in der Tradition von Marx auch sehen? Oder würdest du das noch erkennen?
Nee, ich hätte erstmal mal eine Nachfrage an dem Punkt, weil ich das gerade interessant fand und zum Teil so ein bisschen eine Antwort auf eine Frage, die ich stellen wollte, schon rausgehört hat. Nämlich, wo ist das Verhältnis bei einer genealogischen Kritik von Kritik und Historisierung und Kontextualisierung? Sie haben selber irgendwo in Ihrem Buch oder in Ihrem Aufsatz geschrieben, dass es die Gefahr eines genetischen Fehlschlusses gibt. Also dass daraus, dass man etwas anders akzentuiert darstellt, eine andere Geschichte schreibt, historisiert, kontextualisiert, noch nichts Kritisches in dem Sinne entsteht, als dass man dann schon aufgezeigt hätte, warum und welche Verhältnisse kritikwürdig sind. Jetzt habe ich da eben so ein bisschen rausgehört, es hängt davon ab, wie viele Leute das lesen. Es gibt einen bestimmten Adressaten. Dann wäre der, da habe ich so ein bisschen rausgehört, das kritische Potenzial wäre dann ja auch an einen bestimmten Adressaten gebunden. Und dann sagt das ja dann nichts. Wie Sie selber gesagt haben, für den heutigen Fall einer Genealogie des Christentums. Da wollte ich nochmal so ein bisschen das mir nachforschen, dass mir klarer wird, woraus das kritische Potenzial entsteht, wenn wir sowas wie genealogische Kritik betreiben.
Also die einfache Lösung ist falsch. Die einfache Lösung würde lauten, jemand, der einen Wert oder eine Institution oder Praxis historisiert, zeigt damit schon etwas über ihren Wert und Unwert. Also auch ein Wert kann natürlich aus dubiosen Quellen stammen, ohne dass das den Wert als solchen in Frage stellt. Man muss sich eben nur dessen bewusst sein, dass Genesis und Geltung nicht dasselbe sind. Und daher ist Historisierung erstmal nur der Hinweis auf Herkünfte. Wie ich mir das vorstelle, ist eine Geschichte, die uns erklärt, wieso wir an bestimmte Dinge glauben, induziert sowas wie Zweifel oder Reflexivität und Misstrauen. Und die Genealogien säen dieses Misstrauen in Bezug auf bisher unbezweifelte und für natürlich oder überirdisch gültige Werte. Und damit ist es, sagen wir mal, der erste Schritt hin zur Kritik. Das ist noch nicht die völlige Kritik, aber sie befreit denjenigen, der an bestimmte Dinge unbedingt glaubt, sozusagen aus dem Bann oder aus dem Griff, den dieser unbedingte Glaube hat. Erst dann kann sich diese Person fragen, und wollen wir jetzt diesen Wert oder diese Lebensform, diese Praxis, diese Institution beibehalten? Ungefähr so stelle ich mir das vor, dass das funktioniert bei Überwachen und Strafen. Erst indem uns jemand erklärt, dass in der Tat die Gefängnisform eine kontingente Form des Strafens ist und nicht die, die sich als einzig mögliche herausgestellt hat, weil es keine Alternativen gab, sondern weil wir lernen, das war eine kontingente Geschichte, die mit bestimmten Machtkonstellationen zusammenhing, können wir anfangen, darüber nachzudenken, auch über den Unwert des Gefängnisses nachzudenken. Damit ist die Frage noch nicht vorentschieden, aber sie ist auch nicht vorentschieden zugunsten des bisher als unbezweifelbar gesetzten Werts. Und ungefähr so stelle ich mir das auch mit der Kritik des Christentums bei Nietzsche vor. Diese Historisierung des Christentums zieht das Christentum in eine gewisse Art von Schmutz und Kontingenz des Historischen. Aber ich glaube, Nietzsche hätte gar nichts dagegen gehabt, wenn jemand dann sagt, und ich glaube trotzdem dran. Aber er wollte, dass die Leute sozusagen reflexiv und affirmativ sich dazu verhalten und nicht Dinge einfach übernehmen oder einen unbedingten Glauben ihm einfach anhängen. Und deswegen sind für mich die Genealogien diese Erschütterungsinstrumente, die sozusagen das festgefügte Gefüge von Überzeugungen und Einstellungen und Selbstverständlichkeiten erstmal aufrütteln. Und dieses Aufrütteln ist schon halb kritisch, weil es schon das Unbedingte der Geltung in Frage stellt. Aber damit ist noch nicht die ganze Geschichte erzählt. Also man muss noch sagen, wieso sollte jetzt jemand, der diese ganze Geschichte weiß, nicht trotzdem an diesem Wert festhalten? Und da würde ich ja sagen, die Genealogen sagen nur, das könnt ihr gerne tun, ihr Lesersubjekte, aber dann müsst ihr euch dazu entscheiden. Und ihr müsst dafür dann neue Begründungen finden und keine, sozusagen jenseits der Geschichte oder jenseits der menschlichen Gründe liegen, anführen. Und genau das wären ja, sagen wir mal, theologische oder naturale Gründe. Und jemand, der glaubt, dass die Sexualität eine durch und durch Naturgegebenheit ist, der kann gar nicht anfangen, darüber nachzudenken, ob es auch was gibt jenseits. Das hätte auch Sexismus, sagen wir mal, kurz gesagt. Ja, vielen Dank.
Aber könnte man dann nicht die ganze Praxis der Genealogie sozusagen über jetzt den Text hinaus als eine Art Kreislauf verstehen sozusagen? Weil Foucault ja zum Beispiel den Ausgangspunkt darin sieht, in einer bestimmten Art nicht dermaßen regiert zu werden. Mhm. Also im Wunsch nicht dermaßen regiert zu werden. Und dass es von da aus so eine Art Kreislauf sich eröffnet, eben durch diese Historisierung und die Reflexion, dass von diesem Ausgangspunkt aus das Ziel, was dadurch erreicht wird, eher sozusagen auch nicht viel mehr ist als der Wunsch, nicht dermaßen regiert zu werden. Und in dem Text von Butler zum Beispiel kommt es ja auch vor, dass es eine Krise geben muss, von der die Genealogie überhaupt erst ausgehen kann, sozusagen.
Ja. Dass das Subjekt selbst sozusagen, also dass das Subjekt sozusagen diesen Schritt der Autonomie selbst gehen muss und wenn das so stark auf den Leser fokussiert ist, also das klingt dann so ein bisschen, als gäbe es sozusagen den philosophischen Aufklärer sozusagen, der mit seinem Text den Erkenntnisprozess des Subjekts irgendwie anstoßt.
Ja, so klingt es. Und das wäre gefährlich. Wenn der Genealoge der philosophische Besserwisser ist, der diese dummen, verblendeten Subjekte einfach ein bisschen aufklärt und dann ist alles klar. Jetzt der Vorschlag mit dem Kreislauf war ja anders. Der war doch so... Der Philosoph oder der philosophische Text stößt irgendwas an, was aber dann nur funktioniert, wenn das Subjekt es selbst übernimmt in die eigene Selbstbeschreibung und sozusagen reflexiv überprüft, was ihm da zugemutet wird. Und so würde ich das auch sehen. Das kann der Text selber nicht mehr tun. Das sind sozusagen die Grenzen der Wirksamkeit der genealogischen Kritik. Die Kritik löst nichts, sondern setzt diese Unterminierungs- oder diese Zerrüttungsprozesse in Gang, die aber dann das Subjekt selber aufnehmen und durchführen muss.
Aber ich würde da vielleicht gar nicht so sehr die Unterscheidung machen zwischen dem Autor und, ja, dem Leser sozusagen, okay, sondern auch den Ausgangspunkt für den Autor sozusagen,
ja,
auch schon als diese Art Krise sozusagen,
ja,
begreifen. Und dann würde mich da interessieren nochmal, wie man den Autor sozusagen, was für eine Vorstellung man vom Autor hat, also wie man den begreift.
Ja.
Ob der jetzt wirklich jemand ist, der dem Leser gegenübersteht und ihn auf was hinweist und damit einen Prozess anstößt, oder ob er nicht selber jemand ist, der in diese Krise gerät an einer gewissen Stelle. Und
nee, das ist sicher der bessere Weg, es zu formulieren. Was ich aber, glaube ich, unterscheiden würde, ich würde das alles teilen, also der Genealoge selbst muss in diese Krise geraten sein, dass er als Angehöriger einer Kultur, die an bestimmte Dinge glaubt, plötzlich ins Zweifeln gerät und damit gewisse Dinge verliert und gewisse Gewissheiten zersetzt werden. Das ist richtig, das ist sozusagen die genealogische Krise des Genealogen selber. Ich würde jetzt nur sagen, das kann man unterscheiden von der Krise, die die genealogischen Texte bei den anderen auslösen, die Texte ja nicht selber schreiben, sondern lesen. Und da würde ich jetzt sagen, obwohl man jetzt sagen muss, es sind ähnliche Krisen, sind die natürlich unterschiedlich induziert. Und deswegen rede ich auch manchmal dann von dem Leser, dem diese Dinge sozusagen vorgesetzt werden. Nur um das klarzumachen, dass der Genealoge nicht nur die ganze Zeit Selbstkritik an seinem eigenen Selbstsein übt, sondern auch irgendwann sagt, euch anderen mute ich jetzt auch zu, diese Zweifel zu durchlaufen. Aber es ist dieselbe Krise, aber die wird einmal sozusagen im Schreiben durchlebt und einmal im Lesen. Und das ist, würde ich jetzt erstmal sagen, nicht dasselbe. Also das hat dann ähnliche Strukturen, aber es kann ja auch sein, dass ich was lese, was mich überhaupt nicht in die Krise stürzt, in die es den Autor gestört seid. Zum Glück, das wäre noch schöner, wenn jede Krise ansteckend sein müsste. Aber ich glaube, der Genealoge tut so oder prätendiert, dass seine Krise exemplarisch ist, exemplarisch für eine bestimmte Zeit und Situation. Und deswegen mutet er diese Krisen auch den anderen zu. Und ob das, aber das ist jetzt wieder die Sache mit dem Kreislauf oder der Rückkopplung, ob das funktioniert oder nicht, hängt an den Subjekten und nicht mehr am Text. Das heißt, die Subjekte müssen sich auch provozieren lassen oder erschüttern lassen. Und das ist nichts, was eine Theorie selbst endgültig feststellen kann. Und jetzt, ich würde sagen, der Unterschied zur marxistischen Theorie in einer bestimmten Hinsicht, in einer bestimmten Lesart wäre genau das, dass man sagen könnte, die Ideologiekritik behauptet manchmal in ihren, sagen wir mal, nicht so intelligenten Varianten, dieses epistemische Privileg dessen, der kritisiert. Als ob jemand die objektive Theorie über die wahren Bedürfnisse, Interessen und die Entstehung der Falschen hat. Und die muss man jetzt den aufzuklärenden Subjekten nur beibringen und nur entgegenhalten, damit die danach die Wahrheit schlucken. Ich würde ja sagen, wenn man Marx richtig liest oder anders, dann ist das was ganz, ganz Ähnliches. Die Ideologiekritik ist auch nur ein Vorschlag, bestimmte soziale Verhältnisse und bestimmte Historizitäten zu lesen. Damit ist noch nicht etabliert, dass das die einzig mögliche und die beste Perspektive ist. Aber sie ist eine, die sich die Akteure selbst aneignen können. Und deswegen ist auch für mich Ideologiekritik im Wesentlichen relativ reflexives Unternehmen. In der Theorie heißen die halt nicht die Leser, sondern die politischen Akteure oder die politischen Subjekte, die tatsächlich ihren eigenen Beitrag zu dieser Kritik selber leisten müssen. Und auf der Ebene, jetzt abstrahiert von anderen Sachen, sind tatsächlich Nietzsche und Marx Teile einer Form von Kultur- und Sozialkritik. Oder sie bedienen sich eines ähnlichen Instrumentariums, was jetzt vielleicht auch nicht so verwundert, wenn man sich überlegt, dass die auch zwar an ideologisch verschiedenen Polen, aber im Rahmen sozusagen einer historischen Konfiguration, nämlich dem geschichtsphilosophischen Denken nach der Geschichtsphilosophie, das heißt dem post-hegelischen Denken des 19. Jahrhunderts, feststecken und beide dieses Problem durcharbeiten, wie sich der Einzelne oder wie sich Gesellschaften zu ihrer eigenen Geschichtlichkeit verhalten. Und dann sind Genealogiekritik nicht autoritär verstanden, nicht privilegiert verstanden und Genealogie sind sozusagen zwei Formen, die das auf eine vergleichbare Art durchführen. Damit ist noch nicht alles über Marx gesagt und auch was Marx sonst noch alles sagt über die Gesellschaft, wovon Nietzsche überhaupt keine Ahnung hat und kein Interesse hat, ist auch der Heroismus bei Nietzsche ist eher abgeblendet. Aber es sind erstmal auch ähnliche verwandte Formen der Destabilisierung bestimmter Überzeugungen.
Da würde ja dann auch das Ansetzen an den Widersprüchen zum Beispiel so eine Art Parallele sein, oder? Also bei der Ideologiekritik.
Welchen Widerspruch?
Ja, grundsätzlich Widersprüche aufzuzeigen in der Gesellschaft oder in einem System sozusagen. Das ist ja eine vergleichbare Methode sozusagen wie das Aufzeigen von einer Gewordenheit sozusagen bei der Genealogie.
Außer dass es wahrscheinlich erstmal eine Fokussierung der objektiven versus der subjektiven Krisen und Widersprüche gibt. Und da würde ich aber jetzt sagen, das ist fast sogar ein zu vernachlässigender Unterschied. Das sieht so aus, als wäre das ein Riesenunterschied. Aber es könnte sein, dass das nur eine Frage des Fokus ist. Weil auch bei Nietzsche hinter den subjektiven Krisen, ist das Nihilismusproblem, steckt eine ganze Krise der Kultur. Und auch bei Marx steckt natürlich hinter den objektiven Widersprüchen auch sozusagen enormes subjektives Leid. Und dass diese beiden Dinge korreliert sind, also subjektive und objektive Bedingungen, Strukturen etc. Ich behaupte ja, dass beide Autoren Einblick in diesen Zusammenhang gehabt haben. Das ist so ein bisschen die Behauptung über das Sozialphilosophische der beiden Autoren. Die sich aber wirklich dann, das darf man jetzt nicht runterspielen, in ganz vielen anderen Dingen noch unterscheiden. Und vor allem auch in dem, was sie für die Therapie halten übrigens. Ja. Da ist jetzt der Übermensch und die klassenlose Gesellschaft. Das kann nicht dasselbe sein. Das hängt auch irgendwie zusammen, aber es ist erstmal on the face of it nicht dasselbe. Ja. Hängt jetzt auch mit der Moral übrigens zusammen, das hier gerade. Das steht.
Ja.
Also was mich nochmal interessieren würde, ist, inwiefern das Ganze anschlussfähig ist für Gesellschafts- theoretische Gehalte. Also das ist ja irgendwie so, dass wir das jetzt thematisiert haben als ein Verhältnis zwischen Autor und Leser, wie die Diskussion hier eben. Und wenn man es wirklich reflexiv machen würde, dann müssten doch die Genealogen eine Idee davon haben, warum, also wo selber ihr eigener historischer Ort ist. Also warum, es ist ja kein Zufall, dass Foucault nicht im 15. Jahrhundert gelebt hat. Mhm. Also eine gesellschaftstheoretische Informiertheit über die eigenen Entstehungskontexte und über die Gesellschaft, aus der man selber kommt und von der man dann rückblickend genealogisiert. Da sehe ich dann auch mögliche Anknüpfungspunkte zu materialistischeren oder marxistischeren gesellschaftstheoretischen Entwürfen.
Ja, weil die Wahl dieses Ausgangspunkts selbst mitgedacht wird und mitreflektiert wird, ja, das ist richtig. Wo ich skeptischer wäre, ist, ob das immer schon so bewusst geplant und auch politisch aufgeladen, strategisch konzipiert wird, dass jetzt diese Dinge in die Welt gesetzt werden, diese Kritiken, um bestimmte Effekte damit zu erreichen. Also ob das sozusagen wieder eine Theorieagenda, eine Theoriestrategie ist. Während wir das ja bei den sozusagen richtigen Vertretern kritischer Sozialwissenschaften finden, da ist sozusagen das Wissenschaftsbetreiben selbst Instrument, das im Hinblick auf Aufklärung oder gesellschaftliche Aufklärung konzipiert wird. Und da ist für mich dieses genealogische Modell eine Spur anarchischer, sagen wir mal, und eine Spur experimenteller. Und ich kokettiere ja dann manchmal auch mit diesen ästhetischen Formeln, dass sich sozusagen diese Dinge eher in der Kontingenz abspielen müssen und hier niemand genau die Verfügung hat über die Wirkung dieser Theorien. Und das ist bei mir ernst gemeint und das finde ich den Texten von Nietzsche auch klar abzulesen, dass die zwar auf Wirkung hin konzipiert sind, aber nicht auf spezifische Wirkung. Und damit das eher sowas sind wie Experimente, experimentalistische Vorgehensweisen, die aber nie ganz vereinheitlichbar sein sollen und vereinheitlicht werden sollen und nie sozusagen in eine Strategie eingepasst werden sollen. Und ungefähr so verstehe ich ja auch diese Interviews des späten Foucault, der dann auch sagt, ich werde euch nie sagen, was ihr tun sollt. Ich biete euch nur folgende Perspektiven an und letztlich ist das eine Frage des, also der ist ja noch nietzscheanischer als Nietzsche, ist eine Frage des Einzelnen und seines Lebensentwurfs, ob er diese Elemente annimmt. Während da noch die kritischen Sozialwissenschaften und die meisten der materialistischen Konzeptionen da gleich sagen, das sollte sich jetzt auch mit einer kollektiven Strategie oder einer kollektiven Vorstellung oder sogar einer utopischen oder revolutionären Perspektive verbinden. Und da sehe ich die genealogischen Projekte von Nietzsche bis Agamben, sagen wir mal, als viel skeptischer, nicht pessimistischer, aber skeptischer in dem, was sie ihren eigenen Theorien zutrauen. Und deswegen für mich auch so ein bisschen näher an unseren Befindlichkeiten übrigens, die wir auch vielleicht gar nicht so genau wissen. Das ist immer dieser Weg zum Guten wäre, den wir da befördern wollen.
Ja, oder die Tugendhaftigkeit des Intellektuellen, die Walzer einfordert.
Ja, richtig.
Wie verhält
das sich? Das ist mir ein bisschen zu anständig bei Walzer, ein bisschen zu bieder.
Ja, aber ist das nicht ein wichtiger Anspruch, also dass diese Tugendhaftigkeit auch zu erkennen oder ja zu kennen, indem wie Kritik dann auch als authentisch auch gelten kann.
Ja, das ist sicher so. Aber es ist wahrscheinlich nicht alles, was man über Kritik sagt. Und es kann sein, dass man diesen Zusammenhang zwischen Kritik und Krise, den wir ja auch schon angesprochen haben, und das ist der Zusammenhang zwischen Kritik und Risiko, ich glaube, den müsste man ein bisschen höher veranschlagen, als die meisten, sagen wir mal, rein moralischen Modelle von Kritik und für Gesellschaftskritik. Ich glaube, dass Foucault sich dessen bewusst war, dass diese Art von Destabilisierung, die er vorgenommen hat oder vorbereitet hat, unter anderem auch relativ riskante Folgen haben können. Und dass die Unterminierung der zentralen Gewissheiten einer Epoche nicht nur eine schöne, eine befreiende Angelegenheit ist, sondern auch was, was aufs Spiel setzt. Und bei Butler, finde ich, ist das relativ gut artikuliert, dass das sozusagen die Verbindlichkeit der Kritik ist, das zu wagen, auch Dinge in Frage zu stellen, die auch so unsere eigenen Lebensbedingungen, auch des Kritikers oder der Kritikerin selbst, aufs Spiel setzen. Also das ist auch diese manchmal so ein bisschen abstrakt klingende Rede von den ontologischen, vom ontologischen Risiko der Kritik selbst, dass man ja auch Dinge in Frage stellt, die einem selber lieb und teuer sind, nämlich der eigene institutionelle Ort und die eigene, das eigene Recht zu sprechen und die eigene epistemische Position. Und da sind für mich die genealogischen Kritikformen radikaler, weil sie das sozusagen, dieses Risiko eingehen. Aber deswegen sind sie auch, und ich sage es nochmal, weniger optimistisch und auch so moralisch weniger verlässlich, sondern da geht es auch manchmal um das Ausloten dieser Risiken, des Andersdenkens, ohne genau zu wissen, ob danach noch die kollektiven Ziele so ganz klar sind. Und deswegen ist für mich Nietzsches Flirt mit dem Immoralismus ist auch sozusagen ernst gemeint. Das ist nicht nur, da wollte nicht nur jemand radikaler erscheinen, als er vielleicht als Pfarrersohn war, sondern das war auch ein Risiko zu sagen, was passiert denn, wenn wir jetzt die theologischen und religiösen Überzeugungen dieser Epoche abräumen? Bleibt denn dann was übrig? Und Nietzsche selber hat relativ klar gesagt, nein, es wird in erster Linie mal eine sehr schwierige Aufgabe, dann überhaupt noch irgendwas für richtig zu befinden.
Ja, da hätte man dann zum Beispiel schon die Soziologie gebraucht, die dann untersucht, in welcher Weise es möglich ist, eine solche Gesellschaft zu entwerfen oder ob sie nicht vielleicht schon existiert, aufgrund dessen, dass vielleicht eine ganz andere Krise auch vorherrscht. Also wenn man die Soziologie als Krise versteht, Krisenwissenschaft der Krise.
Hm.
Was ja.
Aber findet die Soziologie als Krisenwissenschaft immer schon raus, wie es besser wäre?
Möglicherweise nicht, wie es besser wäre, sondern in welcher Weise Übergänge stattgegeben sind. Vielleicht, dass man sich Brücken vorstellt zwischen verschiedenen Gesellschaftsformen oder auch zwischen Begriffen, die man dann vielleicht beschreiben kann. Aber ich denke, es ist auch... Also da muss man sich dann tatsächlich mehr auf Weber oder Simmel auch beziehen, dann, wenn man das weiter ausarbeiten will.
Mhm.
Obwohl es ja jetzt auch in dieser Transnationalisierungsdebatte aufkommt. Weil es ist natürlich auch eine Krise, wenn man eigentlich zwar einen neuen Begriff hat für diese vielen Übergänge zwischen Nationen möglicherweise, wenn man das aus politikwissenschaftlicher Sicht behandelt, aber man kann noch gar nicht beschreiben oder verstehen, was diese Übergänge tatsächlich darstellen oder ob sich das, was Nationen dann da ausmachen, sich das überhaupt verändert hat. Und da müsste man zum Beispiel auch ganz unterschiedlich vorgehen, um das darzustellen.
Ja, das glaube ich auch.
Angemessen ist, obwohl er inflationär oder jetzt zum Modethema geworden ist.
Mhm.
Und da ist vielleicht noch eine Tugend von Walzer interessant, nämlich das gute Auge, dass man eben dafür auch ein gutes Auge benötigt und die Beobachtung auch wichtig ist, um überhaupt diese Veränderung so zu beschreiben, dass man an ihnen Kritik üben kann.
Ja, und das heißt, dass die Gesellschaftskritik übenden Subjekte auch eine besondere Urteilsfähigkeit brauchen und eine bestimmte Art, Dinge zu diagnostizieren, dass das eine Gabe oder vielleicht sogar eine Kunst des Sehens ist, wie das bei Deleuze mal heißt. Das ist also nichts, was selbst theorieförmig ist, das kann man auch nicht lernen. Das heißt, die Studierenden der Soziologie, müssen das einüben, Diagnose zu lernen, einschätzen zu lernen.
Ja.
Und das steht aber nicht im Handbuch der Methoden der qualitativen Sozialforschung, sondern das ist selbst eine Praxisform, eine Technik und damit eine Kunst. Mhm.
Ja.
Ja, nee, das finde ich richtig. Und deswegen, auch deswegen ist es für mich so wichtig zu sagen, dass die genealogischen Texte diese Textform haben, die auch eher mit bestimmten ästhetischen Kriterien ausgestattet sind, ist kein Zufall. Die lassen sich nicht
sozusagen in Regeln oder in reinen Faktenbilanzen artikulieren, sondern da gibt es selbst sozusagen quasi ästhetischen Charakter des Sehens und Sehenlassens und Sehenkönnens. Und da ihr selber schon den Bezug zu Rossier im Blick habt, das ist ja so ähnlich. Ja? Die Ordnung des Sichtbaren und zu Sehenden verändern ist ja selbst eine Intervention in ein Regime des Sichtbaren. Und das ist selbst das ist dann keine theoretische Frage, sondern eine praktische.
Ja.
Und damit auch eine ästhetische.
Ja, also das ist jetzt ja irgendwie dieses der emanzipierte Zuschauer. Ich weiß, also das ist mir jetzt nur aufgefallen, dass es einen Bezug gibt aufgrund dessen, dass er im Grunde meint, Marx und so weiter ist in der Gesellschaft schon angekommen, also in den neoliberalen Diskussionen und das, was Kulturkritik und so weiter ausmacht. Aber in der Kunst sieht man, dass es plötzlich neue Ansätze gibt, eigentlich genau diese, das zu entlarven. Also was zum Beispiel durch die Kapitalismuskritik oder durch den Kapitalismus, so wie er in der Gesellschaft akzeptiert ist oder auch kritisiert wird, anders zu entlarven und dadurch eigentlich neue Deutungsmöglichkeiten zu eröffnen auf das, was Gesellschaft ist. Und das impliziert immer eigentlich eine bestimmte Form der Klage oder auch Anklage, die sich in Kunst äußern kann, aufgrund dessen, dass die Kunst auch die Möglichkeit hat, dieses Leiden auszudrücken. Aber interessant ist, dass er tatsächlich auch in der Lage ist, aktuelle Positionen zu beschreiben. Und das sieht man in diesem emanzipierten Zuschauer, der Titel ist, denke ich, auch eher falsch gewählt, weil es von der Trennung des Wissenden und der Unwissenden ausgeht, angefangen bei Platon, was ja immer ein Ansatz ist bei Rossier, übergeht eben in die Kritik dessen, wie der Zuschauer eigentlich entmündigt gewesen ist. Aber wichtig ist, denke ich, wie er künstlerische Arbeiten beschreibt. Aha. Möglicherweise.
Und jetzt der emanzipierte Zuschauer ist ja jetzt eine Gegenfigur zum Maître Ignorant, also zum unwissenden Lehrmeister. Also da ist schon die Idee, es gibt keine Hierarchie oder keine Über- und Unterordnung zwischen, jetzt klassisch gesprochen, Lehrer und Schüler. Bei mir genealogischem Autor und genealogischem Leser oder Leser, Leserin der Genealogie oder eben Ideologiekritiker und Objekt der Geologiekritik, das heißt das unterworfene Subjekt, sondern das sind dynamischere, reflexivere, kreislaufhaftigere Verhältnisse. Die sind deswegen nicht automatisch symmetrisch, ja? Das wäre ja auch falsch zu glauben. Und deswegen beharre ich auch so ein bisschen darauf, der Genealoge hat die Krise erlebt, die er den anderen zumutet. Und damit hat er einen gewissen Vorsprung, aber er sitzt auf keinem höheren Ross oder hat keinen übergeordneten Standpunkt. Und ungefähr solche Sachen hat doch Rossier zurzeit im Visier, wenn er versucht, bestimmte Kunstformen auch so zu beschreiben, dass sie diese Dichotomien und diese Dualismen auflösen und eher in bestimmte Verhältnisse oder Interaktionsformen überführt. Und das Kino ist da ja wahrscheinlich auch in der Tat ein gutes Beispiel. Das Theater, das bei ihm ja auch oft vorkommt.
Ja.
Ich hätte da vielleicht an der Stelle nochmal, weil du eben gesagt hattest, eine Form der Anklage oder so. Also da will ich nochmal ganz allgemein, Sie hatten gesagt, dass für Sie eine genealogische Kritik also sowas ermöglicht für die Subjekte wie eine bewusste Entscheidung für etwas. Mhm. Also das ist so das Maximale, statt die Sichtweise einer historischen Alternativlosigkeit. Und so, das führt mich zu der Frage, inwiefern da nicht vielleicht doch auch normative Gehalte drin sind. Mhm. Also wenn man Überwachen und Strafen liest von Foucault, was hier ein Beispiel ist, dann kann man da schon einiges, wir haben das am Anfang von dem Aufsatz ja auch selber geschrieben, an der Darstellung merken, was ihm, Anklage war das Stichwort, ihm nicht gefällt, ihm nicht passt. Und da ist ja irgendwie dann doch ein impliziter Bezug auf eine gewisse Emanzipationsvorstellung mit drin. Irgendwie implizit enthalten, dass es nicht schön ist, Leute zu knechten, zu unterdrücken, sinnlos wegzusperren und so, auch wenn es nicht in direkter Form daherkommt. Und das würde mich nochmal interessieren. Ist also die genealogische Kritik wirklich nur eine Ermöglichungskritik, also die aufgrund einer aufgrund eines Sichtbarmachens von Kontingenz andere Wege ermöglicht? Oder sind da auch emanzipatorische Gehalte drin? Also die darüber hinausgehen, nur Verhältnisse als Kontingent aufzuweisen?
Ich würde mich ja verweigern, dieser Polarisierung von nur Kontingenz aufweisen ist sozusagen minimal und maximal muss sein, jetzt sogar den Pfad ins Paradies pflastern mit Bildern und Begriffen. Und ich würde ja sagen, die genealogischen Kritikformen, und deswegen sage ich ja, sie ist Kritik und nicht nur was anderes, ist irgendwo dazwischen. Das heißt, sie tut mehr als nur zu sagen, ach Leute, es könnte auch alles ganz anders sein. Und lasst euch mal hier nicht irgendwie einreden, es müsste genauso sein, wie es ist. Ich würde aber auch sagen, indem sie das schon mal tut, zu zeigen, dass Tina nicht recht hat, dass es auch Alternativen und andere Möglichkeiten gibt, hat sie schon etwas getan, nämlich bestimmte Dinge, die tatsächlich unverhandelbar schienen, verhandelbar gemacht. Und ich würde sogar auch sagen, und das steht bei Nietzsche nirgends, aber es ist klar, dass das gemeint ist, damit werden Dinge politisierbar gemacht. Wenn klar wird, dass der Bann, den die religiöse Überlieferung über unsere 19. Jahrhundert, ist ja jetzt gemeint, 19. Jahrhundert Lebensformen hat, dann muss sich das 19. Jahrhundert jetzt neu entscheiden, was es will oder was der Mensch im Umbruch zum nicht mehr theologischen Zeitalter eigentlich selber will. Und damit ist die Frage jetzt nach einer eher rein humanen oder innerweltlichen Vision gefragt. Alles übrigens Fragen, die auch bei Weber eine sehr große Rolle spielen, der in dem Punkt Nietzscheaner ist. Also der reagiert auf den Verfall bestimmter Werte.
Ja, und Rossier macht das interessanterweise auch, richtig, dass er sich Arbeiterbriefe anschaut, ja, und aus dem 19. Jahrhundert und dann sieht, eigentlich ist das auch schon fast etwas von Gleichheit, weil diese Arbeiterbriefe, die er dann auch zitiert, zeigen die gleiche Idylle wie die Seite, die sozusagen privilegiert ist. Und was bedeutet das dann eigentlich für das, was wir bisher über Arbeiter wussten?
Ja. Und auch das ist natürlich ein...
Aber das sind dann die Arbeiter, die dann eben einer bestimmten Bewegung zuzuordnen sind. Und dadurch unterscheidet sich das nochmal vom Elend.
Ja, aber auch das ist natürlich ein Umverteilen der Regime der Sichtbarkeit, weil jetzt plötzlich Arbeiter sein was anderes heißt in dieser Perspektive. Und damit die einfache Logik, die Arbeiter sind die erst zu Bildenden, während die Bürger die sind, die die Bildung schon haben, wird damit in Frage gestellt. Also daher ist das auch für mich eine quasi genealogische Operation, diese selbstverständlichen Geltungen oder selbstverständlichen Oppositionen oder Dualismen in Frage zu stellen und damit ein Stück weit sowas wie begriffliche Herrschaftskritik schon mal zu üben. Also zu zeigen, es gibt auch noch andere Spielräume, andere Möglichkeiten, natürlich auch andere mögliche Lebensformen, die im Innern dieser gesellschaftlichen Wirklichkeiten möglich wären. Was jetzt aber gefordert ist, ist, dass die Genealogie jetzt auch sagt, und das ist jetzt der Weg zur Befreiung, daraus folgen jetzt die nächsten Schritte oder daraus folgt jetzt ein positiv artikuliertes Bild der befreiten Gesellschaft. Und das in der Tat teile ich nicht. Also weder, dass die Genealogie das kann, das ist klar, dass sie das nicht will oder nicht akzeptiert, dass das ihre Aufgabe ist. Ich glaube aber, es ist auch in Ordnung, dass nicht alle philosophisch-kritischen Projekte und historischen Projekte so weit gehen müssen. Die sagen nur, ab jetzt ist es eben eine Sache der Selbstverständnisse und der Selbstverhältnisse der beteiligten Subjekte, die sich dazu entscheiden müssen, die sie aber auch das überlegen können, was sie machen wollen. Aber das sind dann im Ernst wirkliche politische Projekte oder existenzielle Projekte der einzelnen Subjekte. Und das ist, glaube ich, in der Tat für Nietzsche und Foucault keine Frage der Theorie mehr. Und da sind ja jetzt viele der marxistischen Theorien viel anspruchsvoller, die sagen, doch, auch das lässt sich noch auf der Ebene der Theoriebildung leisten. Und da sind die beiden, und ich sage es nochmal, skeptischer in Bezug auf die Reichweite dessen, was sozusagen Theorie als solche kann.
Es ist, glaube ich, ein bisschen auch ein anderer Fokus, weil die materialistischeren oder marxistischeren Ansätze würden sagen, also da, wo jetzt die genealogische Kritik aufhört, da fangen wir eigentlich erst an. Also wenn es eine Sache der Selbstverständnisse, des Selbstverhaltens ist, wenn Dinge, die vorher selbstverständlich waren, nicht mehr selbstverständlich sind, sondern neu politisch verhandelt werden müssen, passiert das ja nicht im luftleeren Raum und nicht voluntaristisch abhängig von dem, was die Subjekte wollen, sondern in einem gesellschaftlichen Strukturzusammenhang, wo das dann zu thematisieren ist. Gar nicht mal so sehr normativ, dass man an Emanzipationsversprechen anbietet und sagt, das ist der Weg ins Paradies, sondern eher analytisch, dass man sagt, dort entstehen hier in dieser konkreten gesellschaftlichen Situation neue Möglichkeitsräume entstanden. Und diese Möglichkeitsräume haben materialistische oder materielle Grundlagen, die in Entwicklungswegen der Gesellschaften Gründe liegen. Insofern, da in die Richtung suche ich immer noch so an Anknüpfungspunkten, also gar nicht so an kritischen Gegensätzen, sondern an Verbindungspunkten, wo sich das dann auch nicht widerspricht, sondern wo sowas wie eine genealogische Kritik und eine materialistische Gesellschaftsanalyse einfach nur zwei verschiedene Dinge tun.
Aber Sie haben es ja selber gesagt, die genealogische Kritik will dann da in diese Prozesse gar nicht so stark mehr eingreifen, nee, sondern will die gewissermaßen auch der Selbstregelung der beteiligten Subjekte überlassen. Und das könnte, und ich sehe den Einwand, das ist vielleicht naiv, dass da die Rolle der Theorie schon aufhört. Vielleicht gibt sie zu früh frei. Da ist was dran.
Könnte man das vielleicht im Verhältnis von Theorie und Praxis ausdrücken? Weil ich habe mir immer gedacht, dass sozusagen im Marxismus oder in ideologiekritischen fällt sozusagen Theorie und Praxis auseinander, weil die Theorie sozusagen eigentlich in dem Sinne erstmal der Praxis vorausgeht oder in gewissem Sinne. Und bei Genealogie ist es doch eigentlich so, dass die Theorie die Praxis selbst schon ist. Also im Sinne so von Butler vielleicht auch, dass diese Frage vom Vortrag bei Foucault, was ist Kritik, selbst schon diesen Prozess der Kritik irgendwie darstellt, weil die Art und Weise der Frage selbst schon irgendwie Kritik in Frage gestellt hat, also den üblichen Modus der Kritik, und dass eigentlich sozusagen bei Genealogie, Theorie und Praxis sozusagen in eins gefallen ist eigentlich.
Ja, und was heißt das aber jetzt für die kollektiven Projekte? Was hat die Theorie dazu zu sagen, wenn sie selbst schon eine... Ja, okay. Oder, aber das scheint ihm ja zu wenig zu sein. So würde ich jetzt auch reden. Oder unterbestimmt. Und dann sozusagen auch eine Frage derer, die das machen. Und das lässt sich sozusagen gar nicht abstrahieren dann von den konkreten Orten und Kämpfen.
Außer man schreibt einen Text.
Aber im Marxismus ist es ja auch eigentlich immer
also
beides.
Also
es ist ja auch immer der konkrete Kampf eigentlich.
Ja.
Also es ist ja...
Ja.
Also dann ist ja die Frage, ob das vielleicht bezogen werden kann auf den Bildungsstreik. Also weil da haben sich ja ganz verschiedene Kritikformen irgendwie vermischt. Aber es gab trotzdem einen bestimmten Kampf, also und die Frage ist, in welcher oder wie würdest du sagen, in welcher Situation befinden wir uns jetzt eigentlich? Also wie hat sich denn das Verhältnis von, sagen wir, Hochschule zu Studierenden eigentlich verändert, dass diese Kritik oder auch der Streik eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise, ja, man könnte sagen, unterdrückt wird?
Das ist jetzt eine ganz andere Frage, würde ich sagen.
Ja.
Ich sage dazu gleich noch was. Aber,
vielleicht ja. Hat das etwas damit zu tun. Also es ist nur so eine leichte Ahnung. Aber vielleicht könntest du dann erst da beschreiben, wie du selbst vielleicht diese veränderten Bedingungen und Strukturen der Hochschule wahrnimmst. Und warum ist der Bildungsstreik dann in bestimmten Bereichen noch gar nicht angekommen, möglicherweise. Oder es gibt eine starke Solidarisierung, oder es gibt genau etwas anderes.
Also ich sage nochmal, was dieses Verhältnis von Streik und Kritikform, wo du ja angefangen hattest. Ich würde ja sagen, es gab mit viel Recht und Legitimität bestimmte Forderungen, bestimmte Kritik an bestimmten Verhältnissen. Der genealogische Punkt wäre ja ein anderer gewesen. Manche Leute machen das, aber nicht besonders viele. Der wäre ja nochmal der Versuch gewesen, zu verstehen, was überhaupt die Vorgeschichte dieser Verhältnisse ist. Und eine Genealogie der gegenwärtigen Hochschule ist was ziemlich Anstrengendes. Das ist nämlich eine ernsthafte bildungspolitikgeschichtliche und so auch gesellschaftsgeschichtliche Rekonstruktion dessen, was die deutsche Nachkriegsuniversität geworden ist, auf der Grundlage ganz vieler finanzieller, politischer, sozialer Faktoren und natürlich auch gewisser weltwirtschaftlicher und weltgesellschaftsmäßiger Transformationen der letzten Jahre. Ich finde ja, das ist relativ kurz gekommen. Also viele Leute versuchen ja so diesen Bologna-Prozess zu historisieren und nachzuverfolgen. Das ist enorm wichtig. Ja. Aber das ist, hat natürlich noch eine Tiefendimension. Die hängt generell mit dem Verhältnis von Bildungsinstitutionen und Staat, Bildungsinstitutionen und Wirtschaft und Akteuren in diesen Institutionen zusammen. Und das mal ernsthaft historisch zu durchdenken und zu rekonstruieren, ist für mich ja fast sogar der erste Weg, um überhaupt da irgendeine Position zu haben, geschweige denn eine Strategie, also dass man das nochmal sieht. Ja. Und das sind ja viele irgendwie auch unangenehme Episoden. Also dann hängt natürlich diese ganze Frage Ausweitung des Hochschulsystems in den 70er Jahren da dran, mit einem Gleichheitsversprechen übrigens damals, dessen Kosten, die Kosten des Gleichheitsversprechens, wir jetzt gewissermaßen tragen mit unterfinanzierten und zum Teil dysfunktionalen Bildungsinstitutionen. Und auch da muss man natürlich nochmal genauer fragen, wer waren da die Akteure, an welchem Punkt, mit welchen Ideen wurde operiert, mit welchen Versprechen und auch welchen Versprechungen, die immer nur erhoben und nie eingelöst wurden. Und erst dann kann man ja sagen, und vor diesem Hintergrund sind bestimmte Maßnahmen und Entwicklungen heute besonders problematisch, weil sie das sozusagen ausbeuten, dass gerade ein Teil der Angestellten und der Studierendenschaft ohnehin unzufrieden sind, deswegen reformbedürftig sind. Und selbst wenn die Reformen bestimmte Dinge dann in der Art verändern, die nicht im Sinne dieser Betroffenen sind, gibt es trotzdem sozusagen einen objektiven Bedarf an Reformen, was ich übrigens immer also gegenüber so ein paar Leuten in der Debatte auch verteidigen würde.
Ja, vielleicht.
Es gibt eine ganz kurze Pause, dann setzen wir aber gleich das Gespräch mit Martin Saar fort. Bis gleich.